Was wir immer wieder sehen, ist, dass es tatsächlich noch sehr viele Unternehmen im Mittelstand gibt, die eher reaktiv in diesem Bereich unterwegs sind. Also sprich, erst tätig werden, wenn eine Betriebsprüfung sozusagen den Finger in die Wunde gelegt hat.
Herzlich willkommen zum RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es immer um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In letzter Zeit hat der Glaube an die Globalisierung ja so ein bisschen einen Dämpfer bekommen. Grund waren globale Unsicherheiten und in letzter Zeit dann auch noch Lieferengpässe, die öfter aufgetreten sind. Trotzdem gilt ja nach wie vor, Unternehmensgruppen sind meistens international aufgestellt und das gilt hier auch nicht nur für große Konzerne, sondern auch mittelständische Unternehmen agieren über Grenzen. Wie nun aber die Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Gesellschaften in unterschiedlichen Ländern bepreist und abgerechnet werden, das interessiert dann natürlich nicht nur die Gruppenunternehmen selbst, sondern auch die Finanzverwaltungen der betreffenden Länder. Die Rede ist heute von Verrechnungspreisen und darüber möchte ich mit zwei Experten von RSM Ebner Stolz sprechen. Zum einen möchte ich ganz herzlich begrüßen Dr. Natalia Esakova, Partnerin am Frankfurter Standort, und Christian Zimmermann, er ist Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht und Partner in Stuttgart. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Frau Dr. Esakova, fangen wir doch gleich mal an. In welchen Konstellationen müssen sich Unternehmen mit Verrechnungspreisen befassen?
Also im Kern immer dann, wenn eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe mit einer anderen Gesellschaft der gleichen Unternehmensgruppe grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen unterhält. Klassische Beispiele für solche Geschäftsbeziehungen sind zum Beispiel die Muttergesellschaft erbringt Management- oder Finanzierungsleistungen an eine andere Gruppengesellschaft oder es werden Patente und Know-how zur Verfügung gestellt. Oder wir sprechen von einer Produktionsgesellschaft der Unternehmensgruppe, die Waren an eine ausländische Vertriebsgesellschaft liefert. Und die, als Verrechnungspreise bezeichnet man die Preise, die in solchen konzerninternen Transaktionen in Rechnung stellt. Und als nahestehend gelten dabei Gesellschaften, an denen die Unternehmensgruppe bzw. der Gesellschafter mindestens 25% Anteil hält. Und in allen solchen grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Gesellschaften müssen Verrechnungspreise dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Das heißt, der Preis von Geschäften zwischen verbundenen Parteien sollte dem Preis von Geschäften zwischen unabhängigen Parteien entsprechen.
Heißt das also, wir reden hier nur über Konzerne ab einer bestimmten Größe oder kann es da eben auch um den deutschen Mittelstand und die oft bepriesenen Hidden Champions gehen?
Ja, grundsätzlich gibt es keine Größenschwellen, die zu überschreiten wären. Verrechnungspreise sind für alle grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen entsprechend dem Fremdvergleichsgrundsatz zu bestimmen. Größenschwellen bestehen eigentlich lediglich bei der Dokumentation von Verrechnungspreisen. Da kann es Erleichterungen oder Vereinfachungen für kleinere oder mittelgroße Unternehmen geben. Das ist aber sehr länderspezifisch. Die Dokumentationsvorschriften gelten ja immer länderbezogen.
Herr Zimmermann, warum interessiert sich denn die Finanzverwaltung gerade so dafür, was innerhalb einer Unternehmensgruppe an Preisen vereinbart wird?
Nun, das ist relativ einfach zu beantworten. Verrechnungspreise stellen ein sehr einfaches Instrument dar, das Gewinnniveau einzelner Unternehmen natürlich zu beeinflussen. Das heißt, wenn ich gruppenintern irgendwelche Leistungsbeziehungen verrechne, kann ich natürlich sehr einfach das Gewinnniveau dieser Gesellschaften beeinflussen und dementsprechend dann auch das Besteuerungsniveau in dem jeweiligen Land. Das heißt, ich kann mit Verrechnungspreisen mit relativ wenig Aufwand sehr einfach meine Steuerquote innerhalb der Unternehmensgruppe optimieren. Und dementsprechend sagen die Finanzverwaltungen, im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass Verrechnungspreise, also gruppeninterne Preise, nur anerkannt werden, wenn sie dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, wie es die Frau Dr. Esakova gerade ausgeführt hat. Und es ist auch so, dass der Steuerpflichtige eben in der Pflicht ist, diese Fremdüblichkeit nachzuweisen.
Und was wird jetzt passieren, wenn der vereinbarte Preis vom Finanzamt in Deutschland zum Beispiel nicht anerkannt wird?
Nun, also wenn man jetzt sich vorstellt, man hat eine Betriebsprüfung in Deutschland und der deutsche Betriebsprüfer sagt, ich erkenne jetzt beispielsweise für eine Dienstleistungsbeziehung zu einer ausländischen Gruppengesellschaft den Verrechnungspreis nicht an, sagen wir mal im Beispiel 100, sondern er sagt, dieser Preis von 100 hätte fremdüblich nur 40 betragen, dann kommt es eben zu einer Gewinnkorrektur in Höhe von 60, also in Höhe der Differenz. Das heißt, die steuerliche Bemessungsgrundlage in Deutschland wird eben um die 60 erhöht. Das heißt, es kommt zu einer Nachzahlung, klassischerweise, wie das in der Betriebsprüfung häufig passiert. Das Kernproblem, was dann da noch drinsteckt, ist eben, dass wir diesen grenzüberschreitenden Bezug haben, weil diese 60, die aus der Korrektur resultieren, eben im anderen Land schon besteuert wurden, weil ja die 100 abgerechnet wurden. Das bedeutet, wir generieren durch so eine steuerliche Korrektur im Rahmen der Betriebsprüfung immer eine Doppelbesteuerung, also bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Doppelbesteuerung dieser 60 in meinem Beispiel. Und wenn man das jetzt mal aus Gruppensicht dann betrachtet, führt es dazu, dass ich natürlich Steuerquoten von teilweise 70-80% auf diesen Korrekturbetrag habe, wenn man das zusammenrechnet, inländische und ausländische Besteuerung. Und das macht natürlich ein Geschäft völlig unattraktiv. Das bedeutet, das Ziel ist es, diese Doppelbesteuerung nach Möglichkeit zu vermeiden. Und vor dem Hintergrund gibt es eben auch die Möglichkeit, dann im Rahmen von Verständigungsverfahren solche Doppelbesteuerungen nach Möglichkeit zu eliminieren. Das heißt, man kann das in aller Regel, wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, bei den Behörden das beantragen, dass die Behörde, die die Korrektur vorgenommen hat, also in meinem Beispiel die deutsche Behörde, nach Möglichkeit mit der ausländischen Behörde, also mit dem Land, das quasi die Gegenpartei ist zu dieser Geschäftsbeziehung, in Kontakt tritt und diese Gegenkorrektur vornimmt. Also sprich das, was die deutsche Finanzverwaltung hinzugerechnet hat, im Ausland nach Möglichkeit abgerechnet wird. Aber man kann sich vorstellen, es gibt immer einen Steuerkuchen zu verteilen. Das heißt, der ausländische Staat wird nicht unbedingt Interesse dran haben, diese Berichtigung einfach vorzunehmen. Das heißt, es ist ein langwieriges Verfahren im Zweifel, dass diese Gegenberichtigung dann vorgenommen wird.
Ja, und wie bestimmt man dann den richtigen Verrechnungspreis? Frau Dr. Esakova, können Sie das mal an einem Beispiel erläutern?
Zunächst sind zwei Punkte wichtig. Erstens, Verrechnungspreise sind immer für den konkreten Einzelfall zu ermitteln. Das heißt, es gibt keine Standardschablone für jeden Einzelfall. Und zweitens, es gibt nicht den einen fremdüblichen Verrechnungspreis, sondern wir ermitteln immer eine Bandbreite an angemessenen Werten. Und wenn wir einen fremdüblichen Verrechnungspreis ermitteln, dann sollen wir mit der Analyse des konkreten Sachverhalts anfangen. Man soll die Branche und das Geschäft des Unternehmens verstehen. Man sollte ermitteln, was ist Gegenstand und Inhalt der betreffenden Geschäftsbeziehung. Wir müssen die Verteilung von Funktionen, Risiken und von den immateriellen Vermögenswerten verstehen. Und auf der Basis bestimmt man, welches Unternehmen als Strategieträger und welches als Routine charakterisiert werden kann und welche Verrechnungspreismethode als geeignet angesehen werden kann. Die Verrechnungspreismethode ist wirklich entscheidend für die Festlegung der Gewinnallokation zwischen den Parteien. Und auf der Basis suchen wir nach den Fremdvergleichswerten. Ein einfaches Beispiel dazu. Wir haben eine Gruppengesellschaft, die Produkte entwickelt und produziert und verkauft diese anschließend an eine Handelsgesellschaft im Ausland. Und diese Handelsgesellschaft verkauft wiederum an ihre lokalen Drittkunden. In diesem Fall würden wir analysieren, wie ist die Verteilung von Funktionen und Risiken zwischen dem Produzenten und der Handelsgesellschaft. Höchstwahrscheinlich werden wir zur Schlussfolgerung kommen, dass die Handelsgesellschaft im Vergleich zum Produzenten über ein einfacheres Funktions- und Risikoprofil verfügt. Deswegen müssten wir die Ergebnissituation der Handelsgesellschaft analysieren. In einem solchen Fall müssen die Verrechnungspreise für den Warenverkauf so bestimmt werden, dass es der Handelsgesellschaft ermöglicht ist, aus dem Weiterverkauf der Waren eine angemessene Marge bzw. Rendite zu realisieren. Und diese Marge muss fremdüblich sein. und was für eine Bandbreite an Margen bzw. Renditen in diesem Fall als fremdüblich anzusehen ist, das würden wir dann typischerweise für das Unternehmen basierend auf Datenbankstudien ermitteln.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, geht es eben nicht darum, sich mit der Finanzverwaltung auf eine Zahl X zu einigen, die dann als Verrechnungspreis angesetzt wird, oder?
Es geht letztendlich darum, die geeignete Verrechnungspreismethode zu verwenden. Die Auswahl der Verrechnungspreismethode wird sehr stark von dem Funktions- und Risikoprofil des Unternehmens abhängen. Und dann basierend auf dieser Verrechnungspreismethode würden wir die notwendigen belastbaren Fremdvergleichswerte ermitteln. Und das Ganze muss adäquat dokumentiert werden, sodass die Finanzverwaltung es schwer hat, eine Verrechnungspreiskorrektur vorzunehmen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass wir nur in wenigen Fällen die Fremdvergleichswerte zur Verfügung haben, die einen Preisvergleich ermöglichen, also einen Vergleich des Verrechnungspreises mit Preisen, die zwischen fremden Dritten vereinbart wurden. Wir würden viel häufiger eine Verrechnungspreismethode anwenden, die Fremdüblichkeit von Margen und Renditen oder Gewinnaufschlagsätzen analysiert. Und diese fremdüblichen Margen oder Gewinnaufschlagsätze werden wir aus den Datenbankanalysen ziehen.
Es hört sich nach vielen Unbekannten in einer Gleichung an, Herr Zimmermann. Heißt es denn damit, ist es automatisch sehr streitanfällig?
Ja, ich glaube, aus den Ausführungen von Frau Dr. Esakova ist schon deutlich geworden, dass es eine gewisse Komplexität hat. Und ja, es ist sehr streitanfällig, weil natürlich, ich hatte es gerade vorher erläutert, durch diese Verrechnungspreiskorrekturen erhöhe ich ja immer einseitig die steuerliche Bemessungsgrundlage in Deutschland, gedanklich eigentlich zulasten des Auslandes. Und das heißt, es ist natürlich recht attraktiv für einen deutschen Fiskus oder für die Finanzverwaltung, in diesem Bereich Korrekturen vorzunehmen, weil das ja Steuersubstrat ist, das dann definitiv in Deutschland neu entsteht. Dementsprechend, das erleben wir die letzten Jahre immer intensiver, fokussieren sich die Betriebsprüfungen ganz verstärkt auf dieses Thema Verrechnungspreise, weil natürlich der Fiskus nichts zu verschenken hat. Das beobachten wir im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, dass die Betriebsprüfungen in den Bereichen deutlich streitanfälliger geworden sind. Allerdings muss man auch sagen, es gab früher ein ganz altes Verwaltungsschreiben noch aus den 80er Jahren. Das wurde mittlerweile zweimal schon überarbeitet in den letzten 3-4 Jahren. Das heißt, die deutsche Finanzverwaltung gibt durchaus mittlerweile auch umfangreiche Guidance an die Hand, wie sie den Fremdvergleichsgrundsatz interpretiert und bezieht sich da neuerdings auch direkt auf die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien. Die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien sind im Kern so die internationale Bibel, sage ich jetzt mal. Also das, was der internationale Standard ist, wie Verrechnungs- oder wie der Fremdvergleichsgrundsatz zu verstehen sein soll. Das heißt, die deutsche Finanzverwaltung versucht sich verstärkt an diesen internationalen Grundsätzen zu orientieren und damit natürlich diesen Doppelbesteuerungskonflikten, die ich vorher beschrieben hatte, möglichst aus dem Weg zu gehen, solange natürlich die Steuerpflichtigen sich irgendwo auch daran orientieren. Ja. Also das heißt, man hat schon etwas in der Hand, wo man sich dran orientieren kann. Entscheidend ist am Ende natürlich sicherlich eine gute Verrechnungspreisdokumentation und ein System, das sich halt auch irgendwo an diesen steuerlichen Grundsätzen orientiert. Besonders spannend dürfte noch werden, es gibt gerade oder gab so ein aktuelles Projekt von der OECD zum Thema Amount B heißt es. Da geht es um die Frage, wie kann man es schaffen, dass gerade in diesen Vertriebsstrukturen, was die Frau Dr. Esakova vorher beschrieben hatte, also Verkäufe von Produkten an konzerninterne Vertriebsgesellschaften, das ist ein sehr häufiger Anwendungsfall einfach im Verrechnungspreiskontext und dann doch immer wieder streitanfällig, da die OECD sich bemüht, einen Kompromissvorschlag zu machen, wie man standardisiert solche einfachen Kernvertriebstätigkeiten vergüten könnte. Das läuft unter dem Stichwort Amount B in dem Pillar 1 Paket. Und das soll ab 2025 auch umgesetzt werden. Also die OECD hat gesagt, sie will das dann umsetzen. Wie das dann in den einzelnen Staaten umgesetzt wird, muss man sehen. Aber da sieht man schon, man versucht an der Stelle eine gewisse Standardisierung hinzubekommen. Ob das dann klappt, wird sich noch zeigen müssen.
Bei dem Projekt Pillar 1 habe ich jetzt so abgespeichert, dass es nur für die ganz großen Weltkonzerne relevant ist. Heißt es dann, dass diese Amount B auch eben nur für die wenigen Unternehmen wirklich relevant ist, Frau Dr. Esakova?
Anders als der Rest von Pillar 1 ist Amount B tatsächlich für alle Unternehmen relevant. Die Anwendung von Amount B ist an keine Umsatz- und Profitabilitätsanforderungen geknüpft. Daher wird eine große Zahl von Unternehmen mit grenzüberschreitenden konzerninternen Geschäftsbeziehungen vom Amount B erfasst werden. Alle Unternehmen, die grenzüberschreitende Vertriebsaktivitäten haben, sind davon betroffen und auch der deutsche Mittelstand.
Wenn die Margen dann vorgegeben werden, hört es sich ja schon nach einer deutlichen Erleichterung an. Unternehmen müssen dann ja, wie Sie es vorhin beschrieben hatten, eben nicht mehr so aufwendig die Preise ermitteln. Besteht jetzt also Grund zur Vorfreude?
Der Amount B stellt grundsätzlich eine standardisierte Gewinnmarge dar. Und die Absicht bei der Einführung von Amount B war tatsächlich eine Vereinfachung. Man wollte den Verwaltungsaufwand, den Zeitaufwand bei der Verrechnungspreisdokumentation und bei den Betriebsprüfungen wesentlich reduzieren. Allerdings stehen aktuell noch zahlreiche Fragen zur praktischen Umsetzung von Amount B aus. Und die zentrale Frage bleibt, wie viele Länder den Amount B als eine obligatorische oder fakultative Regelung tatsächlich umsetzen. Es ist unklar, was passiert, wenn eine Seite, also eine Jurisdiktion Amount B anwendet, die andere aber nicht. Der Amount B ist nicht bindend für die Jurisdiktionen, die den Amount B nicht umsetzen. Und das erhöht das Doppelbesteuerungsrisiko, was Christian Zimmermann vorher beschrieben hat. Und damit kann man an der Stelle festhalten, dass das Amount B-Regelwerk in dem aktuellen Format seinen zentralen Zielen im Hinblick auf die vereinfachte Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes und der Erhöhung der Rechtssicherheit tatsächlich nur eingeschränkt gerecht wird.
Damit bleiben also Verrechnungspreise erstmal eine Herausforderung. Was raten Sie denn Ihren Mandanten, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen?
Also es besteht tatsächlich ein unmittelbarer Handlungsbedarf, sowohl aus Sicht der Steuergestaltung als auch für Compliance-Zwecke. Wir empfehlen, dass Steuerpflichtige sehr eng verfolgen, welche Jurisdiktionen das Amount B-Regelwerk umsetzen und auch wie. Man soll die potenziellen Auswirkungen auf die Unternehmensgruppe analysieren und entscheiden, ob es erforderlich ist, das Distributionsmodell gegebenenfalls anzupassen. Und das alles soll natürlich auch adäquat dokumentiert werden, mit Verrechnungspreisdokumentation untermauert werden, die die Position des Unternehmens darlegt und dann auch als Grundlage für die künftigen Diskussionen mit der für Finanzverwaltung dienen kann.
Herr Zimmermann, haben Sie Ergänzungen?
Ja, ich glaube, nochmal den Bogen etwas weiter gespannt, jetzt nicht nur Amount B vielleicht nochmals in die Betrachtung einbezogen, gerade auch für den Mittelstand. Was wir immer wieder sehen, ist, dass es tatsächlich noch sehr viele Unternehmen im Mittelstand gibt, die eher reaktiv in diesem Bereich unterwegs sind. Also sprich, erst tätig werden, wenn eine Betriebsprüfung sozusagen den Finger in die Wunde gelegt hat, oftmals dann sehr teuer in die Wunde gelegt hat, dann ist es meistens halt zu spät, weil, wie gesagt, es entstehen zumindest diese Doppelbesteuerungen, wenn nicht irgendwelche Strafzuschläge und so weiter. Ob Doppelbesteuerungen eliminiert werden können, das ist immer so eine Sache. Es kommt eben auf das Land an, das betroffen ist. Dementsprechend raten wir immer dazu, dieses Thema proaktiv anzugehen, also die steuerliche Dimension dieses Themas mit zu betrachten. Gerade im Mittelstand ist das doch tatsächlich nach unserer Erfahrung bei vielen Unternehmen noch nicht so. Also das heißt, da ist dieses Thema Verrechnungspreise auch sehr häufig mit Emotionen besetzt, weil darüber die Unternehmenssteuerung gemacht wird. Und deshalb plädieren wir dafür, dass man dieses Thema etwas entkoppelt von diesen unternehmerischen Themen oder zumindest sich bewusst macht, was die Zusammenhänge sind und was das dann steuerlich auch bedeutet. Also sprich, sich wirklich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Man sieht es auch jetzt mit dieser Pillar 1 Entwicklung, also mit dieser Amount B Entwicklung. Es geht einfach mehr in diese Richtung, wie ist eine Ergebnisverteilung in der Gruppe und was ist ein angemessenes Niveau? Und damit, das kann man gut oder schlecht finden. Ich verstehe, dass ein Unternehmer das häufig nicht gut findet. Aber steuerlich kommt man da nicht drum herum, weil es auch internationaler Konsens ist. Und deshalb raten wir doch sehr stark dazu, sich dieses Thema ernst zu nehmen. Weil wenn es da zu Anpassungen kommt, sind sie gleich groß. Und dann eben halt diese steuerliche Komponente mit einfließen zu lassen.
Vielen Dank an Sie beide. Danke, Frau Dr. Esakova und danke, Herr Zimmermann. Das war es jetzt schon mit dieser Folge. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Dauerbrenner-Thema, nämlich dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.